IKZ gehört, der Podcast. Für Entdecker und Macher, für die IKZ-Community. Neueste Infos aus der Branche, Tipps für alles rund um Haustechnik, Fachplanung, Energie, Klima und mehr. IKZ, schon gehört? Herzlich willkommen, ich freue mich, dass Sie wieder mit dabei sind. Hier ist die neue Ausgabe von IKZ gehört. Mit dabei sind Andrea
und Dirk aus dem IKZ-Podcast-Team. Schönen guten Tag.
Bei IKZ gehört bekommen Sie regelmäßig die wichtigsten Infos rund um Haustechnik, Klima, Energie, Fachplanung und mehr mit. Die Links und Quellen zum Thema finden Sie immer in den Fachmagazinen, wenn Sie zum Beispiel Details noch einmal nachschlagen möchten.
Und um diese Themen geht es heute in aller Kürze. Jetzt der Überblick. Deutschland will schnell klimafreundlich werden und das macht sich auch bei Wohnhäusern bemerkbar. Alles rund um die Umrüstung, Förderungen und mehr Tipps zum Thema. Wir haben in dieser Folge einen Überblick für Sie.
Das Bewusstsein für barrierefreie Lösungen hat sich gewandelt. Egal ob bei jungen Familien, Paaren, Singles oder älteren Menschen. Gefragt sind generationenübergreifende und sozial nachhaltige Wohnungen. Das gilt besonders für das Bad. Dabei spielen nicht nur die individuellen Wünsche der Kunden eine Rolle, sondern auch bestimmte DIN-Vorgaben für barrierefreies Bauen. Was es dabei zu beachten gilt, darum geht es gleich.
Es ist eins der großen Themen in der Branche, das Haus klimaneutral mit Energie zu versorgen. Die Strom- und Wärmeversorgung in Wohnhäusern soll künftig vollständig erneuerbar sein. Denn Deutschland will bis spätestens 2045 klimaneutral werden. Solange müssen und sollten Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer aber nicht auf die Umrüstung ihres Hauses warten. Klimafreundlich heizen und Strom erzeugen geht auch schon heute. Darauf weist das vom Umweltministerium Baden-Württemberg geförderte Informationsprogramm Zukunft Altbau hin. Es gibt eine Vielzahl von Möglichkeiten. Photovoltaikanlagen erzeugen klimaneutral Strom. Wärmepumpen, Wärmenetze und andere erneuerbare Energien heizen umweltfreundlich und sind inzwischen auch für Bestandsgebäude geeignet. Ein Überblick. Bei der Stromversorgung liegt eine gewinnbringende Lösung bereits heute auf immer mehr Dächern. Photovoltaikmodule schimmern meist blau-schwarz und liefern grünen Strom. Sie sind auch der einzige Bestandteil des Hauses, der mehr einbringt, als er kostet. Rund 5% Rendite pro Jahr sind für mittlere Hausdachanlagen drin, mehr als bei den meisten sonstigen Geldanlagen. Der Strom wird entweder lukrativ selbst verbraucht oder gegen eine Vergütung in das Netz eingespeist. Als Faustregel gilt, 50 bis 60 Quadratmeter Dachfläche sind nötig, um eine für ein Einfamilienhaus übliche 10 Kilowattanlage zu installieren. Damit reduziert eine vierköpfige Familie ihren CO2-Ausstoß um 20%. Neben dem Dach lässt sich die Anlage auch an der Fassade anbringen, nicht zwingend Richtung Süden ausgerichtet. Auch eine Ost- oder Westausrichtung liefern gute Erträge. Bei der Wärmeversorgung sollten Eigentümerinnen und Eigentümer in einem ersten Schritt ihr Haus fit für die Erneuerbaren machen. Frank Hettler von Zukunft Altbau erklärt, was genau dahinter steckt. Damit sind Maßnahmen am und im Gebäude gemeint, etwa eine Dämmung und ein hydraulischer Abgleich der Heizung, die Häuser gezielt auf die Nutzung erneuerbarer Energien vorbereiten, so Hettler. Für erneuerbare Heizung ist das entscheidend, denn sie arbeiten bei einem niedrigen Temperaturniveau oft wesentlich effizienter. Dazu muss die Vorlauftemperatur des Heizsystems auf maximal 55 Grad Celsius sinken, besser sogar auf unter 50 Grad. Ist das geschafft, bietet sich der Anschluss an ein Wärmenetz an, sofern dies vor Ort möglich ist. Wärmenetze werden in dicht bebauten Quartieren in den kommenden Jahren an Bedeutung zunehmen. Die Wärme stammt vor allem bei neuen Wärmenetzen aus erneuerbaren Wärmequellen, beispielsweise aus Solarthermien oder Bioenergieanlagen. Wo es kein Wärmenetz gibt oder geben wird, erlauben zum Beispiel Wärmepumpen eine klimaneutrale Wärmeversorgung. Dass die Wärmeerzeuger auch im Bestand gut funktionieren und klimafreundlich sind, hat ein Feldtest des Fraunhofer Instituts für solare Energiesysteme gezeigt. Den überwiegenden Teil der Energie gewinnen die Geräte aus ihrer direkten Umwelt, der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser. Das mache die Technologie Jahr für Jahr klimafreundlicher. Wer schon heute Wert auf einen besonderen CO2-armen Betrieb legt, betreibt die Wärmepumpe so oft es geht mit eigenem Solarstrom. Stückholz oder Pelletkessel kommen ebenfalls in Betracht, vor allem für Gebäude, die kein Niedertemperaturniveau erreichen können. Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist dies häufig die einzige Möglichkeit, ohne gut gedämmte Gebäudehülle annähernd klimaneutral zu heizen. Thermische Solaranlagen sind eine gute Ergänzung. Eine weitere Möglichkeit für kleinere Gebäude sind Mikroblockheizkraftwerke mit Brennstoffzellen zur Erzeugung von Strom und Wärme. Sie erzeugen sehr effizient Energie, sind aber vergleichsweise kostenintensiv und für ihren Betrieb ist Erdgas nötig. Erdgas ist wie Heizöl ein fossiler Brennstoff und daher weder eine langfristige noch umweltverträgliche Alternative. In der Zukunft könnte aus dem bestehenden Gasanschluss jedoch erneuerbares Gas strömen. Damit wäre auch diese Variante zukunftsfähig. Frank Hettler von Zukunft Altbau meint dazu, ob und wann dies der Fall sein wird, ist aber noch nicht klar. Voraussetzung dafür ist künftig eine ausreichende Menge an Ökostrom für die Erzeugung des Wasserstoffs. Und der Gebäudesektor muss sich hier vermutlich nach Industrie und Verkehr einreihen.
Planung und Ausführung barrierefreier Bäder. Und hier geht es um mehr als nur die Optik oder wie gut die Räume individuell gestaltet sind. Es gibt die DIN 18040, die ein Wörtchen mitzureden hat. Ziel der DIN ist es, Wohn- und Lebensräume so zu gestalten, dass sie ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis zu benutzen sind. Das klingt erstmal sperrig, aber eigentlich geht es schlicht darum, auf besondere Bedürfnisse einzugehen, wie motorische, sensorische oder kognitive Einschränkungen. Viel Platz und Bewegungsfreiheit steht dabei ganz oben auf der Liste. Waschtisch oder Dusche sollten eine Fläche von mindestens 1,20 x 1,20 Meter haben, beziehungsweise wenn ein Rollstuhl mit eingeplant wird, 1,50 x 1,50. Auch freie Flächen vor, hinter und seitlich von Türen sind entscheidend. Und natürlich die Breite der Tür an sich. Mindestens 90 cm gelten hier als Richtwert. Und auch wenn es selbstverständlich ist, muss der Vollständigkeit halber gesagt werden, Schwellen sind nicht zulässig. Es sei denn, sie sind technisch unbedingt notwendig, dann dürfen sie maximal 2 Zentimeter hoch sein. Grundsätzlich darf die Badezimmertür laut Norm nicht nach innen aufschlagen. Und für den Fall einer Notsituation sollte sie zudem von außen zu entriegeln sein. In der Dusche sollte auch genug Platz sein, mindestens 1,50 x 1,50, in barrierefreien Wohnungen 1,20 x 1,20 Meter. Der Einstieg sollte, klar, breit und bodengleich gestaltet sein, der Bodenbelag muss rutschfest sein. Sehen wir uns jetzt den Waschtisch im Badezimmer an. Er muss so gebaut sein, dass ein Rollstuhlfahrer oder eine Rollstuhlfahrerin ihn gut erreichen kann. Heißt, der Tisch muss auch unterfahrbar sein, auch hier gibt es in der DIN genaue Richtwerte. Und wenn wir uns weiter im Bad umschauen, gibt es noch mehr Dinge, die zu beachten sind. Ablagen, Steckdosen und Armatur müssen sich im unmittelbaren Greifbereich des Nutzers befinden. Für das barrierefreie WC sind die Bewegungsflächen auch entscheidend. Damit das WC für RollstuhlfahrerInnen zu nutzen ist, sollten rechts oder links vom WC ein Freiraum von 90 cm eingeplant werden. Auch sind Stützklappgriffe erforderlich. In barrierefreien Wohnungen müssen sie nachrüstbar sein. Papierrollenhalter und Spülauslösung müssen mit einer Hand oder dem Arm bedienbar und ohne Veränderung der Sitzposition erreichbar sein. Ideal ist eine berührungslose Spülauslösung. Die in der DIN 18040 festgehaltenen Angaben sind zunächst einmal Empfehlungen, die nicht per se rechtsverbindlich sind. Die Anwendung muss zwischen Bauherr, Architekt und ausführendem Betrieb privatrechtlich vereinbart werden. Einige Länder haben die Norm oder Teile davon aber in der Liste der technischen Baubestimmungen aufgenommen. Damit wird sie Bestandteil des Baurechts. In welchem Umfang die Norm im jeweiligen Bundesland gilt, das steht in den entsprechenden technischen Bestimmungen, Regelwerken und Leitfäden. So viel erstmal von uns. Das war's für heute. Das war die neue Folge von IKZ gehört.
In diesem Podcast versorgen wir Sie regelmäßig mit Neuigkeiten rund um Haustechnik, Energie, Klima, Fachplanung und mehr. Bleiben Sie dran, die nächste Folge ist schon in Arbeit.
Bis zum nächsten Mal. IKZ gehört. Jetzt reinklicken und noch mehr entdecken. www.ikz-select.de